podcast is brought to you by LMU Munich.
Herr Präsident Huber, Herr Kardinal Wetter, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz besonders, wie der Herr Präsident eben ausführlich genannt hat. Und ganz besonders freue ich mich, dass Sie, verehrte Angehörige und Hinterbliebene der Weißen Rose, hier sind und nicht zuletzt auch noch verehrungswürdige Mitglieder der Weißen Rose aus dieser Zeit. Deshalb danke ich sehr herzlich, Herr Präsident, für die Begrüßung und noch mehr dafür, dass ich die Ehre habe, in Erinnerung an die Weiße Rose an dieser Stelle die Gedächtnisvorlesung dieses Jahres übernehmen zu dürfen. Es ist ein hoch anzuerkennender Brauch, dass die Ludwig-Maximilians-Universität in München jährlich nicht zuletzt auch für die verschiedenen Generationen von Studierenden das Gedächtnis an die Weiße Rose lebendig hält. Im Jahr 1942 hat eine kleine Gruppe Münchner Studenten die Weiße Rose, Flugblätter gegen Hitler und den Nationalsozialismus, verbreitet. Die Medizinstudenten Alexander Schmorell und Hans Scholl bildeten den Kern dieser Gruppe. Christoph Probst, Sophie Scholl, Willi Graf und Professor Kurt Huber beteiligten sich nach und nach auf verschiedene Art und Weise aktiv an den Aktionen. Und dazu gehörten auch noch weitere Mitglieder des Freundeskreises, die nicht unmittelbar aktiv, aber mindestens durch Mitwisserschaft beteiligt waren. Auch wenn es eine kleine Gruppe war, so hat die Weiße Rose neben den Männern des 20. Juli 1944 den deutschen Widerstand auch im Ausland bekannt gemacht. Thomas Mann hat die mutigen Taten im Juli 1943 in der BBC gewürdigt. Die Engländer warfen einige tausend Flugblätter über Deutschland ab. Der Aufruf des 5. Flugblatters unterstützt die Widerstandsbewegung, verbreitet die Flugblätter, blieb so nicht ungehört. Von Anfang an ist der Mut bewundernswert, so heißt es, ich zitiere, und zwar aus dem 1. Flugblatt: Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklique regieren zu lassen. Wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, werden die Boten der rächenden Nemesis unaufhaltsam näher und näher rücken. Und dann wird auch das letzte Opfer sinnlos in den Rachen des unersättlichen Dämons geworfen sein. Und daher muss jeder Einzelne seiner Verantwortung als Mitglied der christlichen und abendländischen Kultur bewusst in dieser letzten Stunde sich wehren, so viel er kann, arbeiten, wieder die Geißel der Menschheit, wieder den Faschismus und jedes ihm ähnliche System des absoluten Staates. Leistet passiven Widerstand. Widerstand, wo immer ihr auch seid. Verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschine, ehe es zu spät ist, ehe die letzten Städte ein Trümmerhaufen sind, gleich Köln, und ehe die letzte Jugend des Volkes irgendwo für die Hybris eines Untermenschen verblutet ist. Vergesst nicht, dass ein jedes Volk diejenige Regierung verdient, die es erträgt. Soweit das Zitat. Unter den Widerstandskämpfern gibt es kaum ein so deutliches Wort zur Judenverfolgung. Ja, Hannah Arendt wies darauf hin, dass einzig die Weiße Rose die systematische Ermordung der Juden öffentlich in aller Deutlichkeit so benannt und verurteilt hat. Ich zitiere, das ist nachzulesen im 2. Flugblatt und ich denke etwas zu wenig beachtet. Nicht über die Judenfrage wollen wir in diesem Blatt schreiben, keine Verteidigungsrede verfassen. Nein, nur als Beispiel wollen wir die Tatsache kurz ausführen, die Tatsache, dass seit der Eroberung Polens 300.000 Juden in diesem Land auf bestialische Art ermordet worden sind. Hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen, ein Verbrechen, dem sich kein Ähnliches in der ganzen Menschheitsgeschichte an die Seite stellen kann. Bekanntlich werden die Flugblätter der Weißen Rose im Laufe der Zeit eindringlicher und politischer. Zitiere aus dem 3. Flugblatt. Viele, vielleicht die meisten Leser dieser Blätter sind sich darüber nicht klar, wie sie einen Widerstand ausführen sollen. Sie sehen keine Möglichkeiten. Wir wollen versuchen, ihnen zu zeigen, dass ein jeder in der Lage ist, etwas beizutragen zum Sturz dieses Systems. Nicht durch individualistische Gegnerschaft. In der Art verbitterter Einsiedler wird es möglich werden, den Boden für einen Sturz dieser Regierung reif zu machen oder gar den Umsturz möglichst bald herbeizuführen, sondern nur durch die Zusammenarbeit vieler überzeugter, tatkräftiger Menschen, Menschen, die sich einig sind, mit welchen Mitteln sie ihr Ziel erreichen können. Wir haben keine reiche Auswahl zu solchen Mitteln. Nur ein einziges steht uns zur Verfügung, der passive Widerstand. Es ist gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns die Stimme der Weißen Rose neu vergegenwärtigen. Aber es ist auch notwendig zu überlegen, wie wir heute und in unserer Situation den Geist dieser Widerstandsgruppe lebendig machen und in gewandelten Verhältnissen zu verwirklichen suchen. Nach Durchsicht der bisherigen Gedächtnisvorlesungen und ihrer Themen sowie einigen persönlichen Überlegungen habe ich als eine solche Konkretisierung die Zivilcourage ausgewählt. Das Wort erschien vor wenigen Jahren noch vielen als relativ fremd. So hat zum Beispiel Hilde Domin in ihrem Essay zum Thema aus dem Jahr 1985 überschrieben, Zivilcourage, ein Fremdwort. Im Französischen gibt es Courage civil, womit man den Mut des Einzelnen zum eigenen Urteil meint. Es gibt in der französischen Sprache aber auch den Ausdruck Courage civique, womit man den rein staatsbürgerlichen Mut betont. Beide Arten von Mut sind in unserem deutschen Wort Zivilcourage vereint. Bisher lauten die Auskünfte, dass das Wort zum ersten Mal im Jahr 1835 in der 6. Auflage des berühmten Wörterbuch der französischen Akademie, Dictionnaire de l'Académie française, vorkommt, während es in der 5. Auflage von 1813 noch fehlt. Und der erste Deutsche, der nach den bisherigen Untersuchungen erstmals das Wort Zivilcourage gebraucht hat, ist offenbar der junge Bismarck im Jahr 1847. Als er in einer Debatte des Preußischen Landtags ausgepfiffen und verlacht wurde, stritt er mit einem älteren Verwandten beim Mittagessen über die Frage, ob er seine Meinung im Parlament so deutlich und drastisch äußern müsste. Eigentlich, sagte der Verwandte, hast du ja ganz recht. Nur sagt man so etwas nicht. Darauf antwortete Otto von Bismarck, Mut auf dem Schlachtfeld ist bei uns Gemeingut. Aber Sie werden nicht selten finden, dass es ganz achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt. Das scheint das erste Auftauchen in deutscher Sprache zu sein. Damit ist auch schon ein wichtiger Hinweis gegeben, warum es diesen Begriff gibt und warum er auch durchaus an eine große europäische Tradition anknüpfen kann. Denn seit langem steht für den größeren Bedeutungszusammenhang das Wort Tapferkeit. Es ist jedoch unverkennbar, dass man sich mindestens im 20. Jahrhundert mehr und mehr scheut, das Wort Zivilcourage zu sehr dem Begriff der Tapferkeit anzunähern. Dies hat viele Gründe. Man sieht den Begriff der Tapferkeit zu sehr auf den militärischen Bereich eingeschränkt. In der Tat ist Tapferkeit in der neueren Geschichte sehr oft als militärische Tugend ausgezeichnet worden. Manchmal hat man auch den Begriff der Tapferkeit als Tollkühnheit oder auch direkt als unmittelbare Bereitschaft zum Tod interpretiert. Und von da aus ist es verständlich, dass neuere Versuche, das Wort Zivilcourage näher zu bestimmen, oft dadurch erfolgen, dass man es zuerst von diesem herkömmlichen Begriff der Tapferkeit abhebt. Verständlicherweise geschieht dies umso stärker, je mehr die Autoren dem unleugbaren Missbrauch von Tapferkeit, vor allem im Zweiten Weltkrieg, zeitlich noch näher stehen. Das könnte man leicht über die zitierte Hilde Domin hinaus noch zeigen, etwa an Irin Fetscher oder Odo Marquardt. Nicht selten wird deshalb auch das Wort Tapferkeit eher ganz vermieden und dafür zum Beispiel eher einfach das Wort Mut verwendet. So schnell sollte man aber mit diesem Wort Tapferkeit trotz mancher Missbräuche nicht einfach fertig werden. Es kommt schon in der vorchristlichen griechischen Ethik vor, besonders bei Platon und Aristoteles, die Andreia Politikae oder lateinisch die Fortitudo Civilis. Die Tapferkeit steht schon früh in der Gefahr, vor allem bloß als eine Tugend des Soldaten verstanden zu werden. Da diese jedoch nicht selten missbraucht worden ist und Männer oft auch mit dem Hinweis auf ihre notwendige Tapferkeit in einen sinnlosen Tod geschickt worden sind, stieß das Wort Tapferkeit besonders auch in moderner Zeit an Bedenken und Grenzen. In diesem Zusammenhang darf man freilich nicht vergessen, dass die Tapferkeit im erwähnten Sinn schon von der Antike her zu den Kardinaltugenden zählt. Die Aufzählung beginnt fast immer mit der Klugheit, eng verbunden mit der Tapferkeit. Schon bei Platon gehört die Tapferkeit zu den vier Kardinaltugenden. Das Handeln des Tapferen zielt auf eine Mitte. Die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Hier ist die Beziehung auf die Furcht besonders wichtig. Manchmal muss man Furcht haben, zum Beispiel Schändliches zu tun. Manches muss man aber auch gar nicht fürchten. Tapfer ist man vor allem, das ist von Anfang an ein wichtiger Zug, beim edlen Tod im Krieg, um die Griechen zu zitieren. Aristoteles ist schließlich ziemlich präzise, ich zitiere aus der Nikomachischen Ethik, wer also aushält und fürchtet, was man soll und weswegen man es soll und wie und warum und wer in derselben Weise Zuversicht hat, ist tapfer. Und so sagt schon Aristoteles, dass die Fälle, in denen von Tapferkeit gesprochen wird, kritisch bewertet werden müssen. Auch ein Staat muss im Übrigen tapfer sein, nämlich als Voraussetzung für Frieden und Muße. Noch einmal Aristoteles, wer aber nicht tapfer Gefahren überstehen kann, ist Sklave dessen, der ihn angreift. Die klassische europäische Tradition, die sich besonders auch bei Thomas von Aquin verdichtet hat, hat dies in großer Breite aufgenommen. Ich führe hier einige Sätze an aus den Schriften des Aquinaten, der vor allem durch Josef Pieper bis heute eindrucksvoll interpretiert worden ist. Zitate, das Lob der Tapferkeit hängt im bestimmten Sinn von der Gerechtigkeit ab. Daher sagt Ambrosius, Tapferkeit ohne Gerechtigkeit ist ein Hebel des Bösen. Oder nicht in Wahrheit tapfer sind jene, die um der Ehre willen Tapferes vollbringen. Oder Tapferkeit wirkt auf zweifache Weise, im Angriff und im Standhalten. Und dann das vornehmlichere Werk der Tapferkeit, vornehmlicher denn Angreifen, ist Standhalten. Das ist unbeweglich feststehen in der Gefahr. Oder Standhalten ist schwerer als Angreifen. Wer tapfer ist, der ist auch geduldig. Geduld ist in der Tapferkeit eingeschlossen, denn was dem Geschädigten eigen ist, nicht verwirrt zu werden durch drohende Übel, das besitzt auch der Tapfere. Er aber fügt noch ein weiteres hinzu, dass er nämlich, wenn es sein muss, dem drohenden Übel zu Leibe geht. Allein diese wenigen Texte zeigen schon, dass der umfassende Sinn des klassischen Wortes von der Tapferkeit nicht auf das soldatische Verhalten allein eingegrenzt werden darf. Tapferkeit bewährt sich sowohl in geduldiger Hinnahme von Unveränderlichem sowie auch in aktivem Einsatz für sittliche Ziele jeglicher Art. Und dabei wird nicht selten die Tapferkeit auch und gerade im Umgang mit dem Leid und dem Leiden verwirklicht. An dieser Stelle muss freilich nun, wie oben schon erwähnt, das Wort Zivilcourage noch weiter entfaltet werden. Gegenüber einer oft allzu steilen Überhöhung des Wortes Tapferkeit entfernt sich Zivilcourage ganz bewusst von allem heroischen Todesmut und wird mit erheblich geringerem Pathos für den Einsatz mit einer eigenen Meinung und einem nicht selbstverständlichen Verhalten in der gesellschaftlichen Alltagspraxis verwendet. Und dazu gehört freilich auch, dass Zivilcourage in diesem Sinne durchaus damit verbunden werden kann, dass man für die Vertretung des richtig Erkannten zum Beispiel auch wirtschaftliche und soziale Nachteile riskiert. Das aus dem französischen Sprachgebrauch stammende Lehnwort Zivilcourage ist in der deutschen Sprache nicht sofort heimisch geworden. In der Literatur nach noch der 70er und frühen 80er Jahre, wie ich schon andeutete, empfinden es manche, wie zum Beispiel die schon genannte Hilde Domin, als ein Fremdwort. In der Zwischenzeit hat sich dies gründlich verändert. Und dies sieht man besonders auch an der geradezu überbordenden und inflationären Situation des Begriffes in ganz verschiedenen Arten von Veröffentlichungen, vom Feuilleton bis zur Wissenschaft. Damit ist aber noch nicht belegt, dass das Wort einen größeren und tieferen Bedeutungsgehalt angenommen hat und wirklich zu einer anerkannten modernen Tugend geworden ist. Nach 1968 ist das Stichwort ziviler Ungehorsam vielfach benutzt worden und hat einzelne Bedeutungselemente von Tapferkeit geradezu aufgesogen und dieses Wort noch stärker verdrängt. Ich zitiere aus einem Artikel über ziviler Ungehorsam: Es handelt sich um die Frage, ob in bestimmten Fällen statt der dem Staatsbürger gebotenen Rechtsbefolgung ein bürgerlicher Ungehorsam gerechtfertigt oder gar geboten sein kann. Ziviler Ungehorsam ist eine Nichtbefolgung staatlicher Gesetze oder Anordnungen, die im Rahmen einer relativ gerechten Ordnung um moralischer Motive willen erfolgt. Akte zivilen Ungehorsams sind von symbolischer Natur, tragen gewaltfreien Charakter und werden öffentlich vollzogen. Wer sie als Handlungen des zivilen Ungehorsams vollzieht, ist bereit, ihre rechtlichen Folgen auf sich zu nehmen. Ich brauche hier nicht auf die Stufen zivilen Ungehorsams sowie auf die Kriterien, die Einwände und eine Beurteilung einzugehen. Es ist jedoch unübersehbar, dass der Begriff des zivilen Ungehorsams seine Unschuld, als ob er Ausdruck eines geprüften Gewissens und immer auch einer reifen Demokratie sei, vor allem nicht gegen den Rechtsstaat verstoße, verloren hat und deshalb auch heute viel spärlicher gebraucht wird. In dieser Ernüchterung hat der Begriff Zivilcourage zweifellos eine größere, umfassendere Bedeutung erlangt. Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Nachkriegssituation haben hier gewiss in der Besinnung auf das, was besonders seit 1933 geschehen war, den Begriff Zivilcourage Auftrieb gegeben und ihn befördert. Und dies sieht man besonders an einigen wichtigen Zeugnissen. So hat zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer in Widerstand und Ergebung, also Notizen aus dem Gefängnis, noch gemeint, dass das Wort in Deutschland kaum gebraucht werde. Ich zitiere aus Widerstand und Ergebung: Was steckt eigentlich hinter der Klage über die mangelnde Zivilcourage? Wir haben in diesen Jahren viel Tapferkeit und Aufopferung, aber fast nirgends Zivilcourage gefunden, auch bei uns selbst nicht. Wir Deutschen haben in einer langen Geschichte die Notwendigkeit und die Kraft des Gehorsams lernen müssen. Unsere Blicke waren nach oben gerichtet. Dem Deutschen fehle die Grunderkenntnis von der Notwendigkeit, zitiere jetzt, der freien, verantwortlichen Tat auch gegen Beruf und Auftrag. An ihre Stelle trat einerseits verantwortungslose Skrupellosigkeit, andererseits selbstquälerische Skrupelhaftigkeit, die nie zur Tat führte. Zivilcourage aber kann nur aus der freien Verantwortlichkeit des freien Mannes erwachsen, so Dietrich Bonhoeffer. In einem ähnlichen Sinne äußerte sich der Philosoph Karl Löwitt, Schüler von Martin Heidegger, der 33 emigrieren musste, später wieder nach Heidelberg zurückkam, der Ansicht war in seiner Autobiografie, dass es im Hitlerdeutschland gar keine Zivilcourage gegeben habe. Ich lasse dahingestellt, ob dieses Wort vielen mutigen Menschen gerecht wird, verstehe aber die große Enttäuschung dessen, der seine Heimat verlassen musste und keine Hilfe gefunden hat. Darum wird nach 1945 intensiv Zivilcourage angemahnt und verlangt. So entsteht eine Fülle von Titeln und Bemerkungen, die Zivilcourage oft zur zentralen bürgerlichen Qualifikation machen. Der Jesuit Max Brivilla von der Zeitschrift Stimmen der Zeit meint im Jahr 1957, ich zitiere in einem aus seinem Buch Mut und Zivilcourage der Christen mit mehreren Auflagen erschienen. Es muss die militärische Tapferkeit zurücktreten vor der sogenannten Zivilcourage, nämlich dem charakteristischen Mut der Wahrheit und das Recht, auch nach oben oder gegen eine irregeleitete Menge mit Einsatz der eigenen Person geltend zu machen und zu verteidigen. Man entdeckt einen engen Zusammenhang zwischen Zivilcourage und Demokratie. Richard Schröder kritisiert die spätere Verengung auf den zivilen Ungehorsam und sieht darin eher einen Verfall echter Zivilcourage oder, wie er formuliert, als einen Aufstand der Aussteiger und als krampfhafte Suche nach dem letzten Tabu, das man noch brechen kann. Und von da aus muss auch der Begriff der Zivilcourage wieder auf die ursprüngliche Bedeutung zurückgeführt werden. So schreibt der Gießener Philosoph Otto Marquardt, dabei ist nicht jede x-beliebige Aufmüpfigkeit Zivilcourage. Man braucht sie überhaupt nicht nur für das Nein, sondern auch und gerade für das Ja. Ich meine, Zivilcourage ist vor allem der Mut zivil, also ein Civis, ein Polites, ein Bürger zu sein. Oder kurz gesagt, Zivilcourage ist der Mut zur Bürgerlichkeit. Diese Kritik von Otto Marquardt aus dem Jahr 1993 ist ziemlich scharf. Er sieht in diesem nachträglichen Ungehorsam den Versuch einer Entlastung. Und zwar, Zitat, als die große Flucht aus dem Gewissen haben in das Gewissen sein. Man braucht das schlechte Gewissen nicht mehr selbst zu haben, sondern man wird zum schlechten Gewissen für andere, Zitat, sodass man immer weniger von sich selber, dafür aber immer mehr von den anderen verlangt, dieses schlechte Gewissen zu haben. Das ist das Entlastungsarrangement, das ich hier meine. Die Flucht aus dem Gewissen, das man selber hat, in das Gewissen, das man für andere ist und nicht mehr selber hat. Man entkommt dem Tribunal, in dem man es wird, und man wird das Tribunal, in dem man unter Beanspruchung des Kritikmonopols alle bestehenden Verhältnisse, gerade die nächsten, also vor allem auch die Bundesrepublik, in Frage stellt durch Verweigerung der Bürgerlichkeit. Gewiss hängt Zivilcourage schon vom Wort her mit dem Bürger und der Bürgergesellschaft zusammen. Verweise etwa auf das neue, kleine, lehrreiche Buch von Paul Nolte, Religion und Bürgergesellschaft. Damit ist gewiss der freie, selbstverantwortliche Bürger gemeint. Aber lassen wir einmal vorläufig die Frage nach der Bürgerlichkeit der Zivilcourage beiseite, die wohl schon von der vorchristlichen Antike her gut begründet werden kann. Für uns heute hat der Begriff des Bürgertums auch seine Grenzen. Zivilcourage jedenfalls meint die Entschlossenheit, als einzelne Person oder in der Ausübung eines Amtes abweichende Ansichten offen zu vertreten und dafür Konflikte oder sogar Nachteile zu riskieren und dies gegenüber Vorgesetzten, Mächtigen, eingefahrenen Vorurteilen oder aktuell modischen Sichtweisen und auch angesichts der öffentlichen Meinung. Zivilcourage ist das Gegenteil von Bequemlichkeit, Servilität, Konformismus, Opportunismus und Heuchelei. Zivilcourage kann deshalb auch einen sehr verschiedenen Ausdruck finden, angefangen von einem bloßen Widerspruch gegen eine andere Meinung, über die Infragestellung eines Anspruchs und die Provokation bis zu den verschiedenen Formen des Widerstands. Zweifellos gibt es in der Neuzeit einen engen Zusammenhang zwischen Zivilcourage und Bürgerlichkeit. Denn erst wenn ein unmündiger Untertan sich in einen informierten Bürger verwandelt, der Grundrechte auch einklagen kann, bekommt der Begriff seine Konturen. Es ist eine echte Wächterfunktion gegenüber Übergriffen der Macht. Die dazu erforderliche Selbstständigkeit im Urteilen und die Kraft zur Selbstbehauptung lassen sich durch Achtung auf das Gewissen des anderen, Zulassung von Kritik, Ermutigung zur Selbstverantwortung, Förderung von Bildung und Information sowie einen offenen kommunikativen Austausch stärken. Und dies scheint mir ein Grund zu sein, warum Zivilcourage vor allem als eine Auszeichnung der intellektuellen Eliten verstanden wird, was ich jedoch für fragwürdig halte. Denn wahre Tapferkeit hängt nicht einfach vom Stand der Information und Bildung allein ab. Es gibt viele einfache Menschen, die mehr Zivilcourage und Tapferkeit aufbringen als die sogenannten Intellektuellen. Vor diesem Hintergrund ist es mehr als verständlich, dass die Rehabilitierung der klassischen Tugenden im heutigen Denken immer wieder auch auf die Tugend der Tapferkeit oder eben der recht verstandenen Zivilcourage zurückkommt. In diesem Sinne wird die Tapferkeit auch an einer Grundtugend des Staatsbürgers und des Lebens in einer zu einer Grundtugend des Staatsbürgers und des Lebens in einer Zivilgesellschaft. Besonders der amerikanische Kommunitarismus hat dies in den letzten Jahren eindrucksvoll herausgestellt. Ich verzichte hier auf die Diskussion zur Legitimation des gewaltlosen Widerstands bzw. des bürgerlichen Ungehorsams, wie ich es oben schon kurz angesprochen habe. Es gibt noch andere Formen der Tapferkeit, zum Beispiel die Treue zu einem Freund. In anderer Weise hat uns Bertolt Brecht in seinem Stück Mutter Courage auf diese Zusammenhänge aufmerksam gemacht. Bei Brecht wird die Courage einer trommelnden Taubstummen besungen, die eine Stadt unter Lebensgefahr zum Widerstand weckt. Und dieses nicht anders können, als sich mit allen Kräften einzusetzen, ist hier gemeint. Ich möchte mir nun erlauben, einen Ausblick zu tun auf die biblische Begründung für das, was wir Zivilcourage nennen. Die Mitglieder der Weißen Rose haben sich ja, wie aus den einleitenden Zeugnissen hervorgeht, deutlich zu ihrer Herkunft aus dem christlichen Glauben und ihrer kirchlichen Sozialisation bekannt. Und darin war auch die Verantwortung in ihrem Gewissen tief verwurzelt, weil ich jetzt nicht den verschiedenen kirchlichen Traditionen nachgehe und gewiss auch nicht Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedern verkenne, besonders auch im Blick auf die eigene geistige Gestalt von Professor Kurt Huber. Ich brauche hier nicht ausführlicher darzulegen, wie sehr die dargestellte klassische Sicht auch viele Aussagen der Bibel entspricht, und zwar sowohl des Alten wie des Neuen Testaments. Schließlich wird vom Glaubenden gerade auch Unerschrockenheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Bösen verlangt. Er soll sich nicht anpassen an das, was ist, und nichts anderes sagen die Worte vom Salz der Erde und vom Licht der Welt. In aller Klarheit wird auch bei aller Loyalität zu einem gerechten Staat vom Christen verlangt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und deswegen muss man auch freimütig sein, in der Öffentlichkeit die Gerechtigkeit Gottes zu verkünden und das freie Wort zu riskieren. Und dabei wird immer vorausgesetzt, dass die Unerschrockenheit des entsprechenden Mutes in dieser Welt immer das ursprüngliche Hören, den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zur Voraussetzung hat. Und deshalb wird auch diese Bereitschaft anerkannt und gelobt an vielen Stellen, zitiert aus dem 1. Samuel-Buch, wahrhaftig, Gehorsam ist besser als Opfergehorsam in diesem ursprünglichen Sinne des Hörens auf das Wort, hinhören besser als das Fett von Wittern. Ich will aber nicht hier die zerstreuten Zeugnisse in der Bibel des Alten und Neuen Testamentes sammeln, die auf so etwas wie Zivilcourage hindeuten. Sonst müsste besonders ausführlich von der langen Geschichte um das Widerstandsrecht die Rede sein. Ich möchte jedoch im Sinne einer biblischen Begründung einige wichtige, aber insgesamt doch viel zu wenig beachtete Wortgruppe wählen. Paresia ist ein Wort, das sich über 30 Mal im Neuen Testament findet, häufiger in den johannäischen Schriften, in der Apostelgeschichte, im Hebräerbrief und an wenigen Stellen bei Paulus. Wir übersetzen es gewöhnlich mit Offenheit, Freimut, Freimütigkeit, Zuversicht, gelegentlich auch Öffentlichkeit. Aber keines dieser Worte kann eigentlich wirklich überzeugen, am ersten vielleicht noch Freimut. Das Wort kommt von Pan und Resis, Rema, hat also wirklich die Bedeutung, alles sagen zu können. Das ist Paresia. Und dazu gehört Mut, Courage. Deswegen wird auch das Verbum gerne übersetzt, offen, frei herausreden, Mut gewinnen. Im griechischen Bereich findet sich die Wortgruppe vor allem bei den politischen Autoren der vorchristlichen Antike. Und damit wird die Redefreiheit der freien Bürger in der attischen Demokratie bezeichnet. Freilich ist es weithin ein aristokratisches Ideal, weil diese Freiheit nur zwischen Gleichen gilt und zum Beispiel von Sklaven und Zugereisten nicht in Anspruch genommen werden kann. Wenn jemand sich ein solches Recht gegen diese Norm nimmt, dann wird es als Unverschämtheit und Dreistigkeit verstanden. Und so wird langsam mehr und mehr aus dieser Paresia, diesem Freimut, auch ein moralischer Begriff. Ich zitiere, Paresia ist zusammen mit Eleutheria der Freiheit das höchste Gut des Denkenden und moralisch Gefestigten, der in voller Offenheit gegenüber Mitbürgern, Freunden und Feinden lebt, diese lobt, aber auch hart tadelt. Die Paresia ist schlicht, aber wörtlich formuliert, das Recht, alles zu sagen. Der Sklave ist vom Freien gerade dadurch unterschieden, dass ihm, wie gesagt, die Paresia, der Freimut, fehlt. Sie wendet sich gegen jeden Tyrannen und sie lassen keinen Zweifel, die Autoren, auch gegen das Volk, den Demos, wenn es tyrannisch wird. Da die Paresia sehr stark am Wort und an der konkreten Rede haftet, ist ihre Beziehung zur Wahrheit wichtig. Freimut, Paresia, Freiheit, Eleutheria und Wahrheit, Aletheia, gehören zusammen und werden in ihrer Verbindung immer wieder sichtbar. Für die Griechen ist mit dem Freimut immer auch das Recht, die Exousia des Auftretens, verbunden. Freimut gibt es nicht nur bei öffentlichen Herausforderungen, sondern auch unter Freunden, sofern sie wirklich frei sind. Wo keine Paresia herrscht, beruht dies auf einer falschen Erziehung. In der griechischen Philosophie wird dann die Paresia immer stärker moralisch qualifiziert und abgehoben von der Aristokratie. Und dabei ist es aufschlussreich, dass die Paresia bei ganz verschiedenen philosophischen Schulen als etwas Erstrebenswertes gilt, zum Beispiel auch in der epikureischen und in der kynischen Spielart. Es ist erstaunlich, dass bei der Übertragung der Paresia von der politischen in die moralische Sphäre der Charakter der Öffentlichkeit nicht verloren gegangen ist. Zitiere, mit dem Begriff der Paresia verbindet sich für den Griechen stets die Vorstellung des Öffentlichen und einer öffentlichen Lebensführung. Auch ein Bezug zur Freiheit bleibt in der moralischen Bedeutung erhalten. Nur der kann in der moralischen Welt Paresia haben, der nicht von sklavischen Leidenschaften beherrscht wird, sondern wirklich frei ist. Und darum muss man auch um den Freimut immer wieder kämpfen. Wenn alle Menschen Paresia haben, hebt sich der Begriff der Paresia auf. Es ist sehr aufschlussreich, dass diese Paresia sich auch in der jüdisch-hellenistischen Literatur findet, also neben der genuin griechischen. Fast alle Strukturelemente, die wir genannt haben, sind auch hier gegenwärtig. Nicht zuletzt die Verbindung von Freimut, Freiheit, Wahrheit und Recht. Und dies gilt auch für die Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Es wird aber auch ein neuer Sprachgebrauch erkennbar. Ich beziehe mich hier ganz besonders auf viel zu wenig bekannt gewordene Forschungen von Erich Peterson und nicht zuletzt auf den großen Artikel Paresia von Heinrich Schlier im Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament. Erich Peterson formuliert in einem Aufsatz aus dem Jahr 1934, wir finden hier das Wort Paresia gegenüber Gott gebraucht, also in der jüdisch-griechischen Literatur. Das ist im Vergleich mit dem älteren griechischen Sprachgebrauch etwas Neues. Und es fällt auf, dass in diesem neuen Sprachgebrauch unter Umständen auch ein Sklave das Recht auf den Freimut hat. Auf jeden Fall hat ein Sklave Gottes ein Recht auf Paresia, wenn er sich von Sünden und Verfehlungen befreit hat. Philo ist überzeugt, dass der Sklave nur schlechter wird, wenn ihm der Herr nicht Freimut einräumt. Und in diesem Zusammenhang wird der Begriff der Paresia mit dem Gedanken der Syneidesis verknüpft, also mit dem Gewissen und der Gewissensprüfung. Und dies wird bei Josephus und bei Philo deutlich. Und dabei findet sich der Gedanke, dass der Sklave Gottes ein Recht zur Paresia hat, bisher nicht in der hellenistischen Literatur, sondern in der jüdisch-griechischen Auslegung der Bibel. Und diese Parisia gegenüber Gott, das Recht, Gott alles zu sagen, äußert sich im Gebet. Und dies wird vor allem an Abraham und an Mose anschaulich gemacht, zitiere Erik Peterson. Nicht jeder hat eben Parisia gegenüber Gott, sondern nur die ausgezeichneten Gestalten der jüdischen Geschichte haben Parisia. Sie, die sich aus der großen Menge der Menschen herausheben und die für das Bewusstsein des gläubigen Juden als Beter eine vorbildliche Bedeutung haben. Der Beter hat als ein Freund Gottes, hier schlägt wieder das ganze Gewicht der Lehre von der Freundschaft durch, die auch im unmittelbar griechischen Bereich wichtig ist, allein das Recht, Gott alles zu sagen. Es ist ein Zeichen für die tiefe Bedeutungsgeschichte des Wortes Parisia, dass der neutestamentliche Sprachgebrauch, die über 30 Stellen, vom Hellenismus und von griechisch sprechendem Judentum her zu verstehen ist. Ein Beispiel dafür entstammt dem Brief des Paulus an Philemon, wie Sie wissen, der kleinste Brief, der nicht mal ein ganzes Kapitel füllt. Da heißt es im Vers 8, obwohl ich in Christus volle Freiheit, Parisia, habe, dir zu befehlen, was du tun sollst, ziehe ich es um der Liebe willen vor, dich zu bitten, schreibt der alte Paulus in Ketten an Philemon und tritt für dessen Sklaven Onesimus ein. Auch der Zusammenhang von Öffentlichkeit und Freiheit ist offenkundig, wie aus den johannäischen Schriften hervorgeht. Manchmal steht auch Öffentlichkeit dem göttlichen Geheimnis gegenüber. In Christo haben wir das Recht, Gott alles zu sagen und haben auch den Zugang dazu. Ursprünglich ist Gott der souveräne Herr des Gerichts, dem man sich eigentlich nicht nähern kann. Aber in Jesus Christus können und dürfen wir den Mut haben, uns ihm zu nähern. Alles, was wir erbitten, wird von Gott auf seine Weise erhört. Den Freunden, die das Recht auf freie Weise haben, schlägt Gott nichts ab. Zitat aus dem 1. Johannesbrief. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Das ist hier Parisia mit Zuversicht übersetzt. Alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Auch hier zeigt sich wieder die vorher aufgezeigte Struktur. Nur wenn wir den Weisungen und Geboten Gottes folgen, erlangen wir alles, worum wir bitten, und zwar aufgrund der Parisia. Es ist nicht zufällig, dass dabei der Blick vor allem auf den Glaubenden fällt, der in Treue an Gott festhält und sein Leben dafür verliert. Zitat von Peterson. Wenn wir die Zeugnisse der alten Kirche überblicken, so sehen wir, dass in erster Linie der Märtyrer als im Besitz der Parisia befindlich gedacht wurde. Der Märtyrer hat eine zweifache Parisia, eine auf Erden und eine im Himmel. Auf Erden beweist er seine Parisia gegen die dem Glauben feindliche Obrigkeit. Nach seinem Tod aber hat er Parisia bei Gott, denn er weilt schon im Paradiese und kann nur als Freund Gottes ihn um alles bitten. Das tut der Märtyrer auch. Er bittet für die Lebenden und so wird denn das Wort Parisia in der griechischen Kirche zu einem zentralen Begriff in der Lehre und der Fürbitte der Märtyrer und danach der Heiligen überhaupt. Erik Peterson und Heinrich Schlier bringen viele Zeugnisse aus der alten Kirche, die das intensive Fortleben dieser Überzeugungen belegen. Die Parisia ist nötig, um die Anrufung des Märtyrers als berechtigt zu erweisen. Und darum ist auch und ganz besonders die Fürbitte der Märtyrer und der Heiligen darin begründet. Die Parisia gibt dem Märtyrer und dem Heiligen das Recht, Gott zugunsten der Sünde alles zu sagen und ihn um alles zu bitten. Parisia kann man aber nur haben, wenn die Seele gereinigt ist und vor Gott bestehen kann. Das ganze Problem wird im Übrigen besonders beim Beten, etwa des Vaterunsers, akut. Die Parisia ist deshalb nötig, weil wir Gott in diesem Gebet Vater nennen. Und dies ist ein Wagnis, Tolman. Wenn schon jedes Gebet Parisia verlangt, so dass in etwa in der Jakobusliturgie der Priester Gott um Parisia bittet für seinen Dienst um wie viel mehr das Gebet des Vaterunsers. Und so ist aus diesen selben Voraussetzungen denn auch der das Vaterunser in der römischen Messe einleitende Satz zu verstehen: Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere, wagen wir zu sprechen, Vater unser. Das audemus dicere, das wagen wir zu sprechen, ist Ausdruck der Parisia, des Freimutes der Gläubigen. Und dies gewinnt noch eine zusätzliche Nähe durch das Vaterunser in der Eucharistiefeier, worauf hier nicht näher einzugehen ist. Und da wir gerade beim Gebet diese Erlaubnis und die entsprechende Parisia brauchen, um Gott alles sagen zu können, auch und gerade in der Klage, auch und gerade im Rechten mit Gott selber: Wo warst du denn beim Erdbeben in Lissabon 1755? Wo warst du in Auschwitz? Wo warst du in Haiti? Weil wir diese Erlaubnis und die entsprechende Parisia brauchen, gerade auch um Gott alles sagen zu können, haben wir weitgehend vergessen, bleibt aber auch für heute eine wertvolle Einsicht. Und nicht mehr ausführlicher verfolgen kann ich hier, dass die lateinische Übersetzung von Parisia, Fiducia, viele Motive und Elemente des ursprünglichen Gedankens der Parisia verbirgt und verschiebt, sodass der entscheidende Gehalt der klassischen Parisia-Lehre nur bedingt das spätere europäische kulturelle Erbe erreichen konnte. Es ist erstaunlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie in diesem Gedanken des Freimutes griechisches Gedankengut und der Geist des griechisch sprechenden Judentums, aber auch des Neuen Testaments und der frühen Kirche vereinigt sind und eine geradezu nahtlose Einheit bilden. Und dies zeigt aber auch, in welcher Tiefe dieser Freimut kulturell, ethisch und religiös verankert ist. Und dieser Gedanke passt in geradezu vollendeter Form auf die Mitglieder der Weißen Rose, die man wirklich auch in diesem Zusammenhang und im selben Sinn als Märtyrer bezeichnen darf. Wenn man ihre Flugblätter und Zeugnisse liest, dann findet man auch im Sinn der eingangs zitierten Texte viele Anklänge an die aufgezeigten Zusammenhänge. Und damit kommt auch der Gedanke der Zivilcourage auf einen Höhepunkt. Dies sind keine nur historisch interessanten, aber irgendwie für heute verblichenen und unbrauchbar gewordenen Überlegungen. Und dies will ich am Ende kurz aufzeigen. Es gibt dafür nämlich eine erstaunliche Parallele, die ich vor kurzem gefunden habe und diesem Zusammenhang darstellen möchte. Der große französische Philosoph und Historiker Michel Foucault, Inhaber des Lehrstuhls für die Geschichte der Denksysteme am Collège de France in Paris, hat seine letzten großen Vorlesungen der Parisia gewidmet, der freimütigen, öffentlichen, gelegentlich auch aufbegehrenden Rede. Diese Vorlesungen stammen aus den letzten Lebensjahren, er ist 84 gestorben, 82/83 hat er sie als letzte Vorlesung am Collège de France gehalten. Dieses Stichwort ist zum großen Thema seines späteren Werkes geworden. Die Vorlesungen sind vor einigen Monaten auch in deutscher Sprache erschienen. Michel Foucault, die Regierung des Selbst und der Anderen, heißt der Titel. Dieses große Werk, das in den 10 Vorlesungen ganz vom Gedanken der Parisia geführt wird, ein großes Werk mit 400 bis 500 Seiten, erschließt das weithin vergessene ethische Fundament dieser alten und zugleich modernen Tugend. Und zugleich formuliert Foucault damit auch sein philosophisches Testament. Freilich bleibt Foucault, auch wenn er zum Beispiel Heinrich Schliers Beitrag kennt, weitgehend, das ist kein Vorwurf, bei den antiken Texten. Michel Foucault weist auf 2 Dimensionen dieses, wie er sagt, komplexen Begriffes hin, wenn er zu Beginn der 9. Vorlesung sagt, ich zitiere, einerseits nämlich weist er auf das Prinzip des freien Zugangs aller zur Rede und andererseits auf das Prinzip der Freimütigkeit, mit der man alles sagt. bestünde dann die Parrhesia alles in allem nicht darin, dass alle alles sagen können. Das wird, so Michel Foucault, in gewissem Sinne von dem Wort selbst nahegelegt. Tatsächlich haben wir, so sagt er gegen Ende der Vorlesung, aber gesehen, dass die Dinge etwas komplizierter lagen. Zunächst, weil die Parrhesia nicht identisch mit der Redefreiheit ist, der Redefreiheit, die jedermann eingeräumt werden mag. Tatsächlich erscheint die Parrhesia als eine, wenn schon nicht gesetzlich gesicherte, so doch zumindest gewohnheitsmäßige Einrichtung, die an Privilegien des Rederechts gebunden ist. Zweitens stellt es sich heraus, dass die Parrhesia auch nicht nur die Freiheit ist, alles zu sagen, sondern einerseits eine Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen, und andererseits eine Verpflichtung, die von der Gefahr begleitet wird, die das Wahrsprechen mit sich bringt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man die Gedanken von Michel Foucault weiter entfalten würde, könnte man noch besser erkennen, wie sehr die Parrhesia, die klassische Formel für die Zivilcourage, zur Theorie und Praxis auch der modernen Demokratie gehört und wie sehr der Gedanke der Zivilcourage diesem Wort eng verwandt ist. Und damit offenbart sich über alle historischen Bedingtheiten hinaus ein grundlegender Strang des europäischen, politischen, ethischen und religiösen Denkens, das sich ganz besonders im vorbildlichen Leben, Wirken und Sterben der Mitglieder der Weißen Rose vollendet. Wir denken aber auch an mutige Männer und Frauen der Zivilcourage in unseren Tagen. Hier in München besonders an Dominik Brunner, der am 12. September 2009 am S-Bahnhof in Solln seinen Einsatz für Kinder und Jugendliche mit dem Leben bezahlte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihre Lebenshingabe von Dominik Brunner und besonders der Weißen Rose darf nicht umsonst sein. Ich danke Ihnen.